Nimm's Rad, der Podcast, heute mit
Andreas Brüning.
Beruf?
Stadtplaner, Mobilitätsexperte und Gründer von Easy Cargo.
Heimatort?
Gebürtig Münsterland, jetzt Berlin, also Berliner Münsterland.
Front- oder Backoffice?
Beides, auf jeden Fall. Also das, ja, beides.
Long John oder Long Tail?
Mini Long
beides.
John.
Beides.
Nein, ehrlich gesagt, eher Long John. Ich bin ein absoluter Kistentyp, aber ich mag das Rad, wenn es vielleicht noch ein bisschen kompakter ist, aber dennoch ein Lastenrad ist.
Ja. Eurobike oder Mobi Future?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich mag das nicht, dass diese Messen gerade alle kleiner werden und sich immer mehr diversifizieren und inhaltlich gehöre ich in die Mobi Future, aber das, was da passiert, gefällt mir nicht.
Okay. Andreas, welches Rad hast du in der letzten Zeit gerne wohin genommen?
Eigentlich ganz einfach. Ich war vor anderthalb Wochen, bin ich aus Dänemark wiedergekommen und habe das Unit Micro mitgenommen. Also ein ganz neues, sehr kompaktes Mini-Lastenrad, was ich hinten auf dem Auto mit hatte und damit durch Kopenhagen, durch Aarhus, durch Aalborg und all die schönen Städte gefahren bin.
Sehr cool. Du hast es schon erwähnt, so viele Rollen aus im Mobilitätsbereich. Jahrelang, eigentlich fast jahrzehntelang Stadtplaner, Raumplaner, sagt man, glaube ich. Mhm. Berater, Gründer, Geschäftsführer von Easy Cargo, das ja nicht nur ein Lastenradshop ist, der ist schon noch viel mehr als so ein Shop. Vielleicht lassen wir das als Cliffhanger mal so stehen. Aber bei all dem frage ich mich dann schon ganz grundlegend, wie kommt man zu diesem Thema? Wie kommt man zu diesem Bereich? Was fasziniert dich am Thema Mobilität und hat dich damals wohl schon fasziniert?
Ja, wie kommt man dahin? Also ich habe mich 15, 18 Jahre mit Themen von Stadtentwicklung beschäftigt. Also natürlich im Wesentlichen integriert und nicht nur auf das Thema Mobilität konzentriert. Also
wie kommst du zur Stadtentwicklung?
Wie komme ich zur Stadtentwicklung? Das ist ehrlich gesagt, da kann ich der Schwester von dem damaligen Fußballtrainer Erich Rutemöller danken. Ich hatte eine sehr gute Erdkundelehrerin. Die hat einfach einem Spaß gemacht an dem Thema und wir haben uns viel mit Stadtplanung beschäftigt in der Schule und ich hatte Erdkunde-Leistungskurs und dann war das so der erste Berührungspunkt Stadtentwicklung in Hamburg, Neuperlach in München, diese Großwohnsiedlung. Und ich fand diese Themen sehr faszinierend, was in Städten passiert. Und habe dann per Zufall einen Freund gehabt, dessen Bruder in Dortmund Raumplanung studiert hat. Und dann ist mir das so, ja, ein bisschen habe ich das begleitet. Und irgendwann habe ich dann mich damit intensiver auseinandergesetzt und gedacht, ich glaube, das ist das, was mich interessiert. Und dann habe ich den Sprung aus dem Münsterland ins Ruhrgebiet geschafft und habe dann das Ruhrgebiet kennengelernt zu einer der spannendsten Zeiten des Strukturwandels von diesen Agglomerationsräumen. Da gab es die IBA-Emscher-Park, also die Kohle ging raus und neue Stadtentwicklung kam rein, innovative Themen kamen rein mit sehr innovativen Personen dahinter. Und das war schon ziemlich beeindruckend. Und da bin ich dann hängen geblieben und habe dann im Prinzip auch natürlich dieses, also Themenfeld geliebt, den Beruf geliebt und den auch 18 Jahre ausgefüllt und mich sehr intensiv halt mit Themen von Stadtentwicklung beschäftigt, viel im Rahmen von Kommunikation und Beteiligung gearbeitet. Und am Ende ging es dann immer viel um so strategische Fragen von Stadtentwicklung. Also wo entwickelt sich eine Stadt wie Berlin hin? Wo entwickelt sich eine Stadt wie Frankfurt hin oder das Ruhrgebiet in 10, in 15, in 20 Jahren? Und das war so der inhaltliche Aufhänger, dass natürlich Mobilität ein ganz zentraler Aspekt sein muss und sein wird. Und das war so der Start, warum ich da auch irgendwann gelandet bin.
Jetzt klingt das super faszinierend und es scheint, als ob du in einer spannenden Zeit was bewegen konntest. Warum tust du das nicht mehr?
Ach, das ist so, dass ich nach 18 Jahren für mich einfach irgendwann auch mal nach vorne und zurück geguckt habe und habe überlegt, ist das, was ich jetzt gemacht habe, ist es das, was ich auch nochmal 18 Jahre machen möchte? Das war so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Die zweite Frage war, das Zweite, was ich festgestellt habe, ist für mich, dass viele dieser Prozesse sehr abstrakt sind, sehr politisch sind, sehr, sehr lange dauern und manchmal wenig konkrete, fassbare Ergebnisse erzielen. Das hat mich auch frustriert, immer wieder in solchen städtischen Prozessen, wenn man 2 Jahre an einem Thema arbeitet, dann am Ende ein Leitpapier hat, was dann auch ja gewisse Dinge beeinflusst, aber natürlich auch immer sehr langsam. Und ich dann aber auch merkte, das ist ein Thema, gerade in der Mobilität, da können wir jetzt was verändern, da müssen wir jetzt was verändern, da gibt es Fahrzeuge, all diese Dinge, vieles ist da und wir müssen nicht irgendwie reden, diskutieren, schreiben, sondern einfach machen. Und da kommt dann vielleicht so ein bisschen meine Herkunft nochmal rein. Ich komme so aus dem Münsterland, Bauernhof, viel praktische Arbeit, war auch mehr oder weniger am Tag das Tageswerk. Und da merkte ich, ich will was machen, was einfach handfester ist, was jetzt so ins Machen geht. Und da kam dann so ein bisschen der Aufhänger, dass das Thema Mobilität, Lastenrad ein konkretes ist, an dem ich anpacken möchte und wo ich eine große Chance sehe, auch Mobilität in der Stadt zu verändern, mit zu verändern. Und das halt sowohl natürlich bei Privatleuten, die ganz einfach sagen, ey, ich möchte nicht mehr Auto fahren, ich möchte einfach jetzt anders mich bewegen, auch weil es vielleicht preiswerter ist, aber natürlich auch im Bereich Unternehmen. Und dann hat ein sehr guter Freund von mir das Thema, der mit mir auch studiert hat, Raumplanung, in Hamburg vor Jahren, einige Jahre früher angefangen, hat Ahoi Velo in Hamburg gegründet, 2014 bereits. Das habe ich auch immer intensiv mitbekommen und begleitet und fand das sehr toll. Und ja, da kam
ist das
alles
ein Fahrradladen
zusammen.
Oder schon auch spezifisch Lastenrad?
Nee, das ist auch mehr als ein Fahrradladen, definitiv. Es ist ein Lastenradladen, also auch im Prinzip die gleiche Grundidee, Lastenfahrräder auch im Prinzip natürlich anzubieten für Hamburgerinnen und Hamburger und darüber hinaus. Aber natürlich auch im Bereich Gewerbe aktiv zu werden und auch Unternehmen, Handwerksbetriebe dabei zu unterstützen. Also die haben auch vor Jahren schon in Hamburg auch für die Stadt und für das Land quasi gearbeitet. Und das kam alles zusammen. Und am Ende auch so der Wunsch nach mehr Praxis. Also ich habe auch gemerkt, dass mich diese sehr theoretische Arbeit auch so ein bisschen, ich sag mal, körperlich an Grenzen bringt. War auch so ein ganz einfacher Punkt, dass ich einfach merkte, ich muss einfach mal was verändern. Das war so der richtige Zeitpunkt.
Ja, nachvollziehbar. Also ich möchte jetzt hier keine zukünftigen Stadtplaner oder sonstige Mobilitätsreferatmenschen demotivieren und du hoffentlich auch nicht. Aber man hat schon das Gefühl, dass diese Prozesse sehr, sehr langwierig sind, dass da sehr viel Sand im Getriebe ist, dass die Mühlen langsam, fehlt die Schmiere irgendwie so, dass da mal eins ins andere greift und das irgendwie läuft. War das auch deine Erfahrung? Ist das nur der Blick vom Außen? Ist es tatsächlich so komplex? Könnte man es tatsächlich anders gestalten?
Ich glaube, das wäre jetzt auch zu einfach, das alles schlecht zu reden. Ich glaube, es ist komplex. Also wir sind in einer Stadt, wir haben viele Themen, die aufeinander prallen, viele Herausforderungen, die in diesen Städten passieren. Und man kann auch nicht mal dem einen die Schuld geben und sagen, dass daran liegt es einfach, weil die das nicht hinkriegen in Berlin oder in anderen Städten. Ich glaube, dass das ist eine sehr schöne Profession, weil man natürlich auch Stadt gestalten kann. Und die hat auch sehr viele Facetten. Also es gibt halt auch sicherlich die Ebenen, wo man sehr konkret an Umsetzungsprojekten arbeitet, wo auch baulich was passiert. Aber es ist auf der anderen Seite sind aber auch sehr viele Prozesse sehr, sehr langwierig und Planungen dauern lange und bis das dann und sind sehr von der Politik beeinflusst oder von irgendeinem föderalen System, wo dann Land und Bezirk auch nicht wirklich harmonisieren und ich von Bezirk zu Bezirk eine andere Planung sehe. Und dann kommt nach ein paar Jahren eine neue politische Richtung und dann wird halt die alte Schiene wird einfach wieder über Bord gekippt. Und das ist schon sehr frustrierend, weil ich dann manchmal denke, dass so Grundbedürfnisse oder Grunddinge wie eine lebenswerte Stadt, einen wunderbaren Stadtraum und Ruhe und keinen Lärm und kein Gestank, das ist doch irgendwie unpolitisch aus meiner Sicht. Also das ist ja nichts, wofür ich irgendwie, ob ich jetzt grün oder ob ich schwarz oder ob ich rot gefärbt bin, müsste ich doch eigentlich dafür sein, dass das besser ist für mich. Aber das verstehe ich nicht, warum das und das ist anstrengend.
Ich weiß nicht, ob das nur einen gewissen Bereich von uns berührt, wo wir sagen, das verstehen wir nicht, weil andere Menschen sich ja auch vehement dagegen wehren, gegen eine grüne, ruhige Stadt und sagen, mir ist der Parkplatz wichtiger und mir ist die Mobilität mit einem Auto wichtiger als eine Stadt wie Vision, die ihr so euch vorstellt. Wir haben jetzt gerade aktuell die IAA in München gehabt. Ich habe gestern auch einen Vortrag gelauscht von einem Stadtentwickler in Rotterdam, der gemeinsam Projekte hat mit BMW. Es sind sehr, sehr viele Pilotprojekte, die da laufen. 150 Personen sind dort im Mobilitätsteam. Und er meinte schließlich und endlich, vielleicht bräuchten wir auch mal Soziologen und Psychologen. Und ich glaube, da ist ein sehr, sehr wahrer Kern. Und ja, ich denke, in vielen Bereichen sollte dieses Feld diverse aufgestellt sein. Ja, also ich finde auch in der Kommunikation, man müsste eigentlich Werber darauf loslassen, Menschen, die mit Design Affinität mitbringen und genauso eben auch Psychologinnen, Soziologinnen, die wissen, wie man das vielleicht auch transportieren kann oder verstehen kann und gewisse Strömungen auch leiten könnte. Aber es ist ein riesiges Feld. Wolltest du noch was sagen?
Nee, ich kann dir da zustimmen. Das ist kein einfaches Thema. Es ist halt, glaube ich, vor allem ein kommunikatives Thema, wo man viel, also miteinander ins Gespräch kommen muss, als einfach nur gegeneinander Fronten auszutauschen oder übereinander zu reden. Also ich glaube, das ist definitiv in den meisten Kommunen eine Herausforderung und auch vielleicht nicht immer die Kernkompetenz von Planern, nicht die Kernkompetenz von Politikern. Und ich glaube, es hat natürlich viel mit Veränderungen und Verlust zu tun, also Verlust von Platz, von Raum, den wir einfach feststellen müssen und dem der Herausforderung, dass es voller und enger wird in den Städten und mit einem Konkurrenzkampf, weil die Städte sind halt nun mal so, wie sie gebaut sind, eigentlich recht schön, kompakt. Sie haben nicht so viel Platz, um so zu wachsen, wie wir gerade wachsen. Und das führt halt dazu, dass wir halt die Fläche verteilen müssen. Und es ist einfach, ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, das hatte ich mal, die Fahrradbeauftragte aus Amsterdam kennengelernt, die dann sagt, ich bin kein Autofeind, ich bin Fahrradfreund. Also ich fahre ja auch gerne Auto, ich fahre aber auch fast in der Stadt nur Fahrrad oder Lastenrad. Aber ich glaube einfach, wir müssen halt einfach feststellen, dass bestimmte Verkehrsarten extrem zugenommen haben, dass vor allem Verkehrsarten differenzierter sind. Wir haben irgendwie nicht mehr 4 oder 5 oder 6 Verkehrsträger in Berlin wie vor 20, 25 Jahren. Wir haben über 20 oder 30 Angebote, die alle ihren Platz brauchen und suchen. Und den müssen wir ihnen auch gerecht bieten, weil jedes Verkehrsmittel hat einen Vorteil für bestimmte Aufgaben in der Stadt. Und da gilt es, glaube ich, einen gesunden Mix zu realisieren und auch einfach Neues zuzulassen. Die gab es ja halt früher nicht.
Ja, und vielleicht
nicht.
Auch miteinander verknüpfen, gell, multimodal.
Genau. Mhm. Genau.
Ja, aber du hattest es schon angedeutet, du wolltest dann tatsächlich irgendwie so diese Mobilitätswende beziehungsweise, ja, auf die Straße bringen und hast 2019, correct me if I'm wrong, 2019 inspiriert eben auch von dem Projekt oder dem Neustart deines Freundes in Hamburg Easy Cargo gegründet. 2019, liege ich richtig? In
genau,
Berlin,
so richtiger Start war 2019, genau.
Super getimed. Also man kann eigentlich schon sagen, dass du die Branche hast du eigentlich nie in einem ruhigen Fahrwasser erlebt, oder?
Nee, also ich kann jetzt zumindest seit 2019 natürlich im Wesentlichen darauf gucken und sagen, was ist da passiert. Und das waren sehr abwechslungsreiche Jahre.
Entweder also Rausch oder Strudel, also ruhig war da kein Fahrwasser.
Nee, ruhig nicht, definitiv nicht. Also obwohl natürlich diese Branche, die spezielle Branche im Bereich Lastenrad natürlich auch vielleicht, das weiß ich nicht, ob sie je ruhig war. Ne? Also ist, glaube ich, jahrelang gewachsen. Und dann gab es 2019 als, ja, da wusste ich nicht, dass in 4 Monaten Corona vor der Tür steht. Also ich, es war so, weiß ich nicht, Mitte September 2019 hatte ich die Fläche hier, die Tür aufgeschlossen, da standen 3 Räder drin und ich saß dann da auch und das war so ein bisschen der Start. Und das war der Moment, wo ich dann angefangen habe. Und ja, also das war erstmal das Ziel, die Marke jetzt erstmal bekannt zu machen, den Ort bekannt zu machen, auch einfach mal zu schauen, wie kommt das an, wie ist auch der Ort hier im Nordosten Berlins, wie funktioniert der. Und da gab es so auch ein paar Überlegungen im Bereich B2B, also in Richtung Unternehmen auch was zu machen, aber das waren noch so kleinere Projekte. Im Wesentlichen ging es erstmal darum, diesen Standort bekannt zu machen und die Marke. Und ja, ich konnte noch nicht mal so richtig drüber nachdenken. Dann war, glaube ich, irgendwann Februar 2020 und dann kam dann die Ansage, jetzt mal erst alles zumachen. Also Tür abschließen, Läden, Einzelhandel ist nicht und wir haben Corona und das hat erstmal so ein bisschen alles durcheinander gebracht bei mir. Wusste ich natürlich auch nicht. Jetzt dachte ich, geht die Saison los und jetzt geht erstmal gar nichts los.
Hoffentlich
jetzt geht
wird
erstmal
der Frühling sonnig.
Genau, ja. das war, ne, man musste sich auf einmal mit Themen wie Online-Beratung auseinandersetzen oder auch anderen Formaten, wie erreiche ich den Kunden. Und merkte man erstmal, weiß ich nicht, der klassische Businessplan, den man sich mal überlegt hatte, der funktioniert gerade auch nicht. Also geht's daran, neue Strategien zu entwickeln, irgendwo den Leuten zu sagen, ey, da ist ein Laden in Weißensee, der Lasträder anbietet. Und das war.
War das vielleicht auch
sportlich.
Ein Vorteil, dass du so frisch im Game warst? Dass du noch eine gewisse Flexibilität und Spontanität mitbringen musstest?
Ich hatte jetzt wenig Bindung, wenig Verpflichtungen, es gab jetzt noch nicht so, ich konnte noch schneller reagieren als vielleicht andere. Ne? Ich hatte keine so Strukturen, die ich komplett ändern musste, sondern ich konnte erstmal, ich musste reagieren. Also das war natürlich auch notwendig, weil mich kannte ja auch erstmal niemand. Und musste mir halt einfach Dinge überlegen, wie man auf mich aufmerksam werden konnte. Da war vielleicht von Vorteil, dass ich mich halt mit Kommunikationsthemen eben auch Jahre vorher immer in meinem Planungskontext auseinandersetzen durfte. Das heißt, da immer wieder überlegt habe, wie kriege ich das Thema an die Leute, wie erreiche ich Menschen, wo erreiche ich Menschen, ist es clever, dass man darauf wartet, dass sie zu einem kommen oder in der Planung spricht man auch von diesem aufsuchende Beteiligung. Also es ist besser, dahin zu gehen, wo der Mensch ist, als darauf zu warten, dass der Mensch irgendwann zu mir kommt, weil das gar nicht auf seinem Weg liegt, dann kommt er auch nie und ich kann ihn nie einbinden. Deswegen habe ich natürlich versucht, auch da nach außen zu gehen, zu sagen, was weiß ich, wo ist viel los im Prenzlauer Berg, wo sind viele Menschen, was kann ich denen irgendwo vermitteln über Bodenmarkierungen, über irgendwelche anderen einfachen
Werbemaßnahmen. Was heißt Bodenmarkierung?
Ja, die Guerilla-Aktion, dass du halt einfach mit einer Sprühschablone und Wasser, also einer Kreidespray, dass sich irgendwann auch auflöst, wenn es regnet, einfach an markanten Orten sagst, da gibt's einen neuen Lastenradladen in Weißensee. So, das, ne, das sind so Dinge, das kannst du überall, ich sag mal, halb legal im öffentlichen Raum sprühen und hält ein paar Wochen und dann ist es wieder weg. Aber dann sieht jemand, okay, da ist irgendwas. So, und das sind Kleinigkeiten, die dann vielleicht erstmal helfen, jemanden bekannt zu machen oder einen Ort bekannt zu machen, weil die Ecke, wo ich bin, ist jetzt keine klassische Fußgängerzone, das ist keine klassische Lauflage, es ist halt das ist so am Rande des Prenzlauer Bergs, ein sehr stark im Wandel befindlicher Stadtteil. Und da ist jetzt erstmal nicht so, dass die Leute zu mir kommen. Und hier direkt bei mir haben auch alle gesagt, der ist ein halbes Jahr da, dann ist der wieder weg. Die ganzen Nachbarn, die so in den Eckläden sich dann immer so angesammelt haben, von Monat zu Monat, in Corona-Zeiten wurden es mehr, die dachten immer, was ist das für ein Freak? Was macht der da? Und dem geben wir 6 Monate, dann ist der weg.
Und inzwischen hast du ihre Räumlichkeiten aufgenommen. Du hast dich stark vergrößert jetzt über die 6 Jahre und hast mehrere Standbeine. Und das ist schon sehr außergewöhnlich. Du hast schon angedeutet, also zum einen mal B2C, ihr seid ein Cargo-Bike-Laden. Und dann hast du Vorgefühl so am Anfang, es könnte auch in die B2B-Richtung gehen. Also ihr macht inzwischen auch sowohl Beratung, da musst du mir jetzt helfen, wie auch Verkauf oder Ausstattung mit gewerblichen Lastenrädern.
Ja, im Prinzip sind es vereinfacht sind es 4 Standbeine, weil natürlich der Service, alles was, also Fahrzeuge, die im Betrieb sind, brauchen Service. Also ist natürlich auch der Service ein zentraler Standbein, was man von Anfang an oder was ich mit überlegt hatte und mitgedacht habe.
Und aber das Thema Beratung noch als Vierter.
Genau. Dann, ja. Also im Prinzip ist es so, das war schon jetzt nicht so, dass sich das mit der Zeit ergeben hat, sondern das war von Anfang an eigentlich der Plan, 3 Kerngeschäftsfelder zu entwickeln, die erstmal aus dem Vertrieb heraus geboren werden. Das heißt also der Vertrieb von Lastenrädern für den Privatkunden. Der klassische Shop halt, also als Adresse, wo der Kunde hinkommen kann, mit dem Fokus Berlin, Brandenburg im Wesentlichen, weil es wichtig ist, den Laden um die Ecke zu haben, erreichbar zu haben, inklusive Werkstatt, all diesen Dingen. Heißt also, einen Lastenradladen zu eröffnen. Das war der eine Teil. Der zweite war natürlich die Richtung Gewerbekunden. und bei Gewerbekunden nicht nur den Klassiker eines Handwerksbetriebes oder eines Schornsteinfegers oder eines Lieferservices, der jetzt im Prinzip hier innerstädtisch unterwegs ist, zu adressieren, sondern vielleicht auch darüber hinaus merkt man, dass natürlich so dieser gewerbliche Bereich auch in Fahrzeugen sich immer mehr ausdifferenziert. Es gibt kleine Lastenräder für Gewerbe, es gibt natürlich auch die vierrädrigen Lastenräder, die es damals schon gegeben hat. Und auch einfach in diese Richtung zu gucken, wie kann ich wirklich innerstädtische Logistik dieses Thema halt auch angehen. Und dann natürlich heißt es nicht nur Vertrieb, weil das ist da wesentlich zu einfach gedacht. Das ist deutlich mehr als Vertrieb, weil das ist nicht jemand, der einfach nur sagt, ich brauche jetzt 4 Fahrzeuge und dann geht's los, sondern da geht's um Prozesse, da geht's um, wie kriege ich das in ein Unternehmen integriert, wie kriege ich Mitarbeiter überzeugt, dass sie das machen. Ich muss mich viel mehr mit den Unternehmensprozessen auseinandersetzen. Das heißt, dieses zweite Themenfeld war halt auch von vornherein geplant. Und das dritte Themenfeld hängt jetzt vielleicht so ein bisschen an dem, was ich vorher gemacht habe. Also ich habe mich 15, 20 Jahre mit dem Thema Stadtplanung, Konzeptentwicklung beschäftigt. Dann war es natürlich naheliegend, das auch als Geschäftsfeld im Bereich von Mobilitätskonzepten anzuwenden. Das heißt, sowohl Unternehmen als auch Projektentwickler dabei zu unterstützen, wenn sie Mobilität denken oder neu denken wollen, dass sie das ganzheitlich machen, dass sie halt alles mit berücksichtigen, was zu berücksichtigen ist. Und das war dann so der Bereich Consulting, Planung, Förderung gehört natürlich dann auch dazu. Das heißt, in dem Bereich auch zu gucken, wie kann ich solche Finanzierungsmodelle dahinter legen. Und das waren so die 4 Themenfelder. Das heißt, im Bereich Planung fühlte ich mich sicher, weil das habe ich ja auch 20 Jahre gemacht. Inklusive dem Förderthema auch. Der Bereich Service war mir von vornherein klar, dass ich gesagt habe, das ist nicht meine Kompetenz. Also ich kann kein Lastenrad reparieren, aber das war auch nie mein Anspruch, weil ich gedacht habe, dass, wenn ich ins Autohaus gehe, ist derjenige, der vorne das Auto verkauft und den Vertrieb macht oder das Management, der kann auch kein Auto reparieren. Das ist auch, ich glaube, da gibt es diese Rollenverteilung und das braucht es auch, um das vernünftig auch zu professionalisieren. Und der Bereich Gewerbe, B2B war mir auch relativ schnell klar, dass der auf jeden Fall einer intensiveren Betrachtung und Vorbereitung bedarf. Das ist nicht eben darauf warten, dass jetzt Hermes zur Tür reinkommt und sagt, hier, ne, Brüning, lass mal loslegen, ich brauche hier Räder. Sondern das ist eine andere Art von Akquise, von Netzwerken, von Fachkenntnis, von Professionen, was für Fahrzeuge, was können. Also das sind sehr, sehr komplexere Arbeitsabläufe.
Und sicher auch beratungsintensiv und andere Beratungsbedürfnisse. Aber vielleicht gehen wir mal in diese Säulen so einzeln rein. Mich würde schon so interessieren, von außen betrachtet, Sissi lebt im Osten von München und ist umgeben von ganz, ganz vielen Lastenrädern. Und wenn man so schaut, denkt man, das ist ein Typus Mensch. Was für Typen, hoffentlich, kommen bei dir vorbei? Wie sieht deine Kundschaft aus? Wer sucht was? Was brauchen die Menschen? Ist es sehr, sehr divers oder ist es die klassische Familie, wo der Vater vielleicht dann doch mit dem BMW fährt und die Frau die Kinder mit dem Lastenrad in die Schule bringt?
Also es ist diverser, als die klassischen Medien es manchmal machen. Es ist aber nicht so divers, wie es sein könnte, glaube ich. Also spannend, es ist schon, also vielleicht nochmal dazu gesagt, dass wir uns versuchen, auch auf Produkte zu konzentrieren, von denen wir so qualitativ überzeugt sind, wo wir wissen, so wie es im Wesentlichen auch die Herkunft, Produktion, einfach versuchen halt viele, viele Dinge mitzunehmen und sagen, das sind Räder, die wir auch selber verkaufen. Und es gibt immer auch Lastenräder, die, nochmal in einem preislich anderen Segment darunter, deutlich darunter auch angesiedelt sind und wo wir vielleicht sagen, ist nicht unser Produkt aus Qualität oder auch aus Sicherheitsgründen. Und das heißt, es schließt dann natürlich schon mal allein aus einem finanziellen Aspekt vielleicht auch Bevölkerungsgruppen aus und Personen aus. Das heißt, das ist definitiv auch durch die Entwicklung der Preise in den letzten Jahren ein Segment, was schon viele Leute adressiert, die einfach sich das leisten können, Lastenrad anzuschaffen. Es ist aber auch festzustellen, dass es immer mehr Menschen gibt, die sagen, ich kann mir das Auto nicht leisten. Also wenn man eine faire Rechnung aufmacht, Vergleich Lastenrad und Pkw, dann ist für das, was die meisten Leute machen in der Stadt, einfach am Ende das Lastenradpreis günstiger und man kann dennoch eigentlich fast alle Wege zurücklegen.
Und kommen die Leute dann tatsächlich zu dir und sagen das so?
Ja, also nicht jetzt jeder Zweite, aber es gibt Menschen, klar, die sagen, ich suche ein Lastenrad, ich kann ein Auto, ich muss mobil sein, ich kann es mir aber auch nicht leisten, ein Auto zu kaufen. Plus halt, dass eigentlich immer mehr Leute gar keinen Führerschein haben. Und einfach sagen, ich dürfte gar kein Auto fahren. So, dann ist es aber schon so, klar, der größere Teil ist, wenn ich jetzt auf Berlin wieder gehe, wir sitzen in Prenzlauer Berg, Pankow, das ist schon ein klassischeres Klientel für Lastenfahrräder. Das ist einfach so. Und es ist, auch wenn man jetzt multinational oder in alle verschiedenen Nationen trifft, ist auch da nicht die komplette Bandbreite abgedeckt. So, das ist die, dass man halt natürlich schon, es ist ein sehr internationales Publikum, aber es ist vielleicht internationaler, europäisches Ausland und Amerika und Australien und England und alles Mögliche ist da, aber es ist jetzt, sagen wir mal, nicht durch alle Kulturen, durch alle Nationalitäten so klassisch verteilt, wie die Bevölkerung in Berlin verteilt ist. Das ist es nicht. Also das ist vielleicht so, was die Verteilung angeht.
Kannst du sowas aufbrechen? Ist sowas machbar, dass die Industrie, dass ihr das Aufbrechen und die Demokratisierung, wenn man es so nennen möchte, noch weiter vorantreiben kann?
Ja, wir wollen schon unsere Produktpalette so weiterentwickeln, dass wir auch Produkte haben, die bezahlbarer sind.
Also es ist halt was ist zum Beispiel mit Refurbished Bikes? Ist das für euch ein Thema?
Refurbished Bikes ist aktuell kein, ja, es ist ein Thema, definitiv ist es ein Thema, das ist, wir haben, denke ich, in den nächsten Jahren, wenn wir immer mehr auch Leasing-Rückläufer haben und Fahrräder, die halt wieder auf den Markt kommen und das natürlich auch einfach, es gibt auch immer mal wieder Rückrufe von Herstellern, wo dann auch Räder dann natürlich nochmal wieder neu wieder auf den Markt kommen, obwohl sie eigentlich neu sind und aber schon auch mal kurz gebraucht wurden. Es ist immer dann so ein noch Zusatzthemen, was Garantie angeht, was Service und die Historie angeht, die vielleicht nicht immer so transparent ist, dass man nicht mal genau weiß, was ist jetzt mit dem Rad. Aber ich würde behaupten, dass dieser Sektor steigen wird und wachsen wird. Es wächst aber halt auch gleichzeitig, es differenziert sich auch immer mehr natürlich das Produktangebot, die Marken. Es gibt immer wieder neue Marken, die auf den Markt drängen, aus allen Regionen der Welt, um es mal ganz nüchtern und neutral zu sagen, die halt Produkte anbieten, auch zu anderen Preisen. Und ich finde es da wichtig, transparent zu zeigen, wo kommt ein Rad her, wie wird es produziert, warum ist das eine Rad kostet das 6.000 Euro und warum kostet ein anderes Rad, was jetzt nicht nach weniger Material oder Produktion oder ähnlichen Komponenten aussieht, warum ist das 2.000 Euro günstiger? Das hat Gründe und das ist aber, ich sag mal, im Wohnungsbau ähnlich. Es gibt bezahlbaren Wohnungsbau, es gibt anderen Wohnungsbau, der auch einen anderen Anspruch erfüllt. Und das ist auch wichtig, glaube ich, dass es möglich ist, auch Fahrzeuge anzubieten, Lastenräder anzubieten, die halt für Leute mit weniger Geldbeutel erschwinglich sind.
Spürt ihr so jemanden wie Decathlon oder ist das dann gar kein gewissen Bereich Mitbewerber für euch?
Definitiv ist das ein Mitbewerber. Also es ist ja auch einfach, also ich sage immer, dass es ist noch ein Gewerbe, ich würde sagen, etwas, was noch sehr stark auf Typen und Typinnen ausgelegtes Business ist. Also die Lastenradhändlerinnen und Händler in Deutschland sind zu 90%, 95%, das sind Überzeugungstäter. Das sind Leute, die wollen das, was sie machen. Die haben da richtig Bock drauf. Die wollen an dem Thema arbeiten. Die wollen, das machen das aus Überzeugung. Und das sind eigentlich, ich sag mal, das sind alles gute Menschen, die wirklich Lust haben, was zu verändern. Auch wenn es, ich sag mal, auch wenn es alles Einzelhändler sind, die alle so ne, für sich arbeiten. Aber ich denke mal, wir können uns alle noch, wir werden uns alle noch umdrehen, wenn der zweite Decathlon ansagt oder der dritte oder vierte oder fünfte dann da ist und dann einfach eine andere Schwemme, eine andere Marktmacht mit einem anderen finanziellen Hintergrund auf den Markt kommt. Es gibt Städte und es gibt auf der anderen Seite auch Städte, wo das Thema Longtail auch noch stärker ist. Also Heidelberg oder Ähnlichem, wo dann auch einfach die Präsenz der Decathlon-Räder noch deutlicher ist und man einfach auch merkt, wie auch der Einzelhandel sehr stark darunter leidet. dass halt einfach die Produkte dann auf diesem Wege auch noch in den Markt kommen.
Mhm. Ja, interessante Entwicklung. Was sind denn so eure drei Bestseller?
Ja, das würde ich jetzt ungern sagen, weil ich glaube, wir haben mehr als drei Bestseller. Wir haben keine Ranglisten. Nee, Ranglisten. Ich finde, ich versuche auch dem Kunden jetzt nicht unbedingt immer so zu sagen, okay, du kommst rein und sagst hier, das ist das beste Rad, das musst du kaufen.
Ja, das kann ja sowas sein, dass man so einen gewissen, dass man schon weiß, das ist so die eierlegende Wollmilchsau oder das passt ja, zu vielen Menschen.
Also was man halt merkt, ist, dass einfach in den letzten Jahren das Thema bei uns, auch das ist vielleicht von Händler zu Händler und von Stadt zu Stadt, aufgrund von Infrastrukturen ähnlich unterschiedlich, dass bestimmte Fahrzeuge in der Stadt besser funktionieren. Und ich glaube, dass in Berlin an sich das Long John ist ein Rad, was ganz gut funktioniert. Also einfach ne, der Klassiker mit der großen Kiste vorne. Das ist etwas, und da funktionieren vielleicht manchmal die Räder mit einer Federung auch etwas besser als andere Räder. Das liegt zum einen, dass sie halt bequemer liegen auf der Straße, zum anderen einfach, dass die Stadt Berlin alles dafür tut, dass diese Räder auch gebraucht werden, weil die Infrastruktur einfach echt noch nicht so gut ist in vielen Straßen. Sie wird besser, aber es gibt halt auch noch viele Straßen, die einfach echt durch Schlaglöcher unfahrbar sind. Dann ist natürlich das, was auch in den letzten 4-5 Jahren deutlich gewachsen ist, ist der Anteil von Kompaktlastenrädern, kleineren Lastenrädern. Und da sind natürlich auch die deutschen Marken so ein bisschen Vorreiter. Muli Unit sind einfach Räder, die dann einfach sehr gut funktionieren. Und bei den Long Johns sind das natürlich auch die großen Marken. Urban Arrow, Lowens, Riese Müller sind einfach Marken, die sehr, sehr stark nachgefragt werden, die auch am Ende, ja, also für unterschiedliche Zielgruppen auch idealer sind. Also meine Kinder sind 12 und 14, die kann ich im Lastenrad transportieren. Da schütteln immer einige den Kopf und sagen, die können doch selber fahren. Ich so, ja klar. Früher sind wir Auto gefahren, da sind die ja auch nicht selber Auto gefahren. Sondern
Andreas, bald wird es umgekehrt sein.
Und das heißt, dass die und mich dann fahren. Nee, das dauert noch, glaube ich. Erstmal werden die sich noch ein bisschen verweigern.
Ja.
Das sind so ein paar Marken sind sicherlich stärker vertreten. Ich versuche dem Kunden immer zu sagen, oder auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die erstmal selber eine Erfahrung sammeln, selber gucken, was macht ihnen Spaß, womit kommen sie klar. Und du hast oft den Klassiker, dass jemand sagt, hier, Dreirad ist doch stabiler und Zweirad ist irgendwie wackeliger. Kann man eigentlich nie Ja oder Nein sagen, weil das ist immer so ein bisschen davon abhängig, wie will er fahren, will er schneller, dynamischer fahren, will er weitere Strecken fahren, will er viel transportieren, sind die Kinder halt wirklich schon größer und er möchte sie noch mitnehmen oder sind die Kinder noch sehr klein? Und das ist erstmal wichtig und finde ich auch wichtiger als auch, wo kann er das Lastenrad parken, vor der Tür im Hof. Und dann kommt man so ein bisschen daran und einige müssen dann auch mal ausprobieren. Aber bisher sind eigentlich alle, die das dann ausprobiert haben, auch am Ende zu einer für sie guten Lösung gekommen, weil sie halt den Vergleich haben. Und ich glaube, das ist das, was uns ein bisschen auszeichnet, dass wir ein sehr großes Portfolio haben. Wir haben über 30 Marken. Und das heißt, eigentlich findet man alles bei uns. Und das ist, glaube ich, was die Leute schätzen und warum sie dann auch vorbeikommen.
Ja, und ihr hattet den ersten Dog Day jetzt tatsächlich Anfang September.
Mehr Hunde als Kinder.
Ja. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Wie geht's Berlin? Wie ist der Nachwuchs in Berlin aufgestellt? Mehr Hunde als Kinder. War es ein Erfolg? Also ihr habt tatsächlich diesen Dog Day initiiert, weil ihr gemerkt habt, die Nachfrage ist da. Wir wollen auf einen Schlag die Menschen abholen, vielleicht auch ein bisschen vernetzen, so die Community generieren und zeigen, was ihr habt und welche Lösungen für wen taugen würden.
Genau, also der Aufhänger war ja ähnlich wie bei dem, ich sag mal, beim Kindertransport, dass Menschen wollen vergleichen, sie wollen halt einfach sehen, wie ist das Kompaktrad neben dem Long John. Und hier war das ähnlich, dass es Berlin ist eine runde Stadt und gleichzeitig merkt man, dass die Hersteller in den letzten Jahren zunehmend entweder eigene Räder für den Hundetransport oder halt Umbauten für den Hundetransport hergestellt haben und auf den Markt gebracht haben. Und der Hundesektor auch gleichzeitig ein Sektor ist, wo das ist halt wie ein Kind für viele. Also es ist ein Lebewesen, um das man sich kümmert, das Pflege braucht es auch. Es gibt über 100 Hundefriseure in Berlin, habe ich jetzt festgestellt. Tierärzte kommen noch dazu. Das heißt, es ist ein Riesenmarkt. Und natürlich.
Gibt ihr dann da Flyer aus? Wäre das was? Ist das so eine Guerilla-Aktion, wo man dann sagt, oh, gehe ich nochmal mit der Sprühdose hin oder leg Flyer aus?
Ja, Sprühdose nicht, aber nee, wir haben natürlich.
Abwaschbare Kreide.
Wir haben jetzt natürlich, wir werben für die Veranstaltung, haben für die Veranstaltung geworben im Umkreis. Es gab eine Plakataktion, das heißt, dass die Leute das im Straßenraum gesehen haben. Okay, da ist der Dog Day. Wir haben die Hundefriseure alle angeschrieben und haben sie informiert und dann ihnen quasi die Plakate geschickt, dass sie das aufhängen. Also das, wieder das Aufsuchen. Also es bringt nichts, dass ich das hier an meinem Laden aufhänge. Da laufen auch Hunde vorbei, aber die kennen vielleicht den Laden auch schon und haben die Ecke auch schon markiert. Aber wir haben natürlich versucht, die Hundebesitzer dort zu adressieren, wo sie halt sind. Ich sag mal, am Hundeübungsplatz und das sind halt einfach die Orte, an denen sind viele Hundehalter.
Ja,
Social Media Gruppen gibt es auch unendlich viele, die sich mit dem Thema Hund befassen. Und und was mich überrascht hat, war, dass die Hunde sehr harmonisch miteinander umgegangen sind. Also es war wirklich
Die Menschen auch. Wie viele waren denn da, Hunde und Menschen?
Ach, das waren nicht, wir haben jetzt nicht gezählt, aber es waren am Tag bestimmt so an die 150 Hunde da.
Ja, Wahnsinn.
So, und das ist dann, also große Hunde, kleine Hunde, wirklich junge Hunde, alte Hunde, angeleint und nicht angeleint, gut erzogen, nicht gut erzogen. sowohl die Hunde als auch die Halter und Halterinnen. Und es hat super Spaß gemacht. Wir hatten auch Glück, das Wetter war gut. Wir haben auch gleich gemerkt, dass die Hersteller darauf angesprungen sind, weil die uns auch noch zusätzlich angesprochen haben, ey, wir wollen auch unser Rad präsentieren. Wir hatten das Tierheim Berlin da, die ja auch einfach ein Riesenthema gerade haben, weil sie einfach kein Geld haben, weil sie immer mehr Hunde aufnehmen müssen und das Land die Mittel kürzt und auch Aufmerksamkeit brauchen. Wir hatten eine Hundeberaterin da, die also eine Hunde- und City- und Hundetrainerin ist, die also geholfen hat, einfach bei Fragen, wie gewöhne ich einen Hund an das Lastenrad, einfach helfen konnte.
Ja,
und die hat auch mit uns einen kleinen Leitfaden geschrieben, den wir halt einfach jetzt auch in die Beratung mit einfließen lassen. Das heißt, das war auch hilfreich, einfach um selber unsere Beratungskompetenz zu professionalisieren. Das heißt, also, es ist halt so, Kindertransport ist halt ein wichtiger Bereich, aber Hundetransport ist halt für viele auch. Und natürlich, der Hund hat vier Beine, richtig. Aber dennoch ist es ja so, die Wege sind lang in den Park, zur Arbeit, die Stadt wird lauter. Und da müssen auch Hunde wollen natürlich irgendwie transportiert werden. Und das kriege ich vielleicht in der Straßenbahn, im Bus auch nicht immer hin, wenn die Rappel voll sind.
Ich habe eine Freundin, die muss mit ihrem Hund pendeln, eine gute Strecke.
Genau.
Und das macht sie mit dem Fahrrad.
Also, und wir haben ja auch immer einen Hund zur Pflege, der springt, wenn der runterkommt, das Fahrrad steht da. Ich muss gar nichts sagen, der springt da einfach rein, sitzt da und sagt so, oh, klar, jetzt geht's los, wohin?
Ja,
ist super. Also das machen wir nächstes Jahr wieder. Das wird nächstes Jahr den zweiten Dog Day geben, weil das einfach, viele haben einfach gesagt, so super, das, was du sagtest, Netzwerk, Zusammenkommen von so Themen und Lernen war auch irgendwie wichtig.
Ja, super. Ja, dann springen wir vielleicht mal von B2B, beziehungsweise B2D ist es ja dann hier in dem Fall.
B2Dog.
B2Dog zu B2C, von B2C und B2D nach vorne zu B2B, so. Business, Gewerbe, du hast schon einiges angedeutet. Ich möchte noch mal ein bisschen reintauchen. Hast du ein paar Beispiele? Du hattest mir schon mal erzählt von einem Fall, wo ich überhaupt nicht drauf gekommen wäre, aber der dann doch wieder ganz naheliegend ist. Und zwar von einem Reinigungsteam, das für große Thermen verantwortlich ist, für die Reinigung von großen Thermen. Kannst du mal so ein paar Beispiele, vielleicht Hermes, Handwerker, bedient ihr sicherlich auch, aber lassen jetzt vielleicht mal außen vor und dieses
Klar.
Reinigungsteam.
Also der Handwerker ist, denke ich, das kennen die meisten. Interessant sind natürlich so die großen Unternehmen, die jetzt einfach versuchen, einfach Mobilität auch in einem größeren Stil zu verändern. Hermes ist da ein Kunde von uns, für den wir in vielen Städten unterwegs sind.
Also ihr macht das dann deutschlandweit. Das muss man schon richtig verstehen, dass das dann gar nicht mehr so auf klein lokaler Ebene ist, sondern
genau.
In dem Fall berätst du Logistiker bezüglich letzter Meile und dem Ganzen drumherum.
Genau, also nicht, also ich wäre jetzt, also ne, also wir sind ja mittlerweile genau ein Team von insgesamt 18 Leuten und im Planungs-B2B-Bereich sind wir zu dritt und da ist es dann auch so, dass das auch einfach die Kollegen einfach zum Teil auch das so lange machen, schon seit 12, 13 Jahren, dass einfach da die Expertise da ist, einfach auch einer der Marktpioniere bei mir im Team, der Jonas, der einfach das seit Jahren macht, selber schon mal Hersteller eines Schwerlastenrads war über Jahre und einfach natürlich die Marktmechanismen kennt, die Produkte kennt, auch die weiß, was gebraucht wird und auch weiß, wie man neue Produkte
einschätzen kann. Geht man dann auch wieder so auf spezifische Messen wie die Radlogistikmesse? Seid ihr dann da auch präsent?
Klar, also wir sind natürlich im Radlogistikverband oder auch in den Zukunft Fahrrad. Wir sind auch Mitglied, Jonas auch lange politischer Vorstand des Radlogistikverbandes sind natürlich auch aktiv in diesen Themen, weil das auch wichtig ist, Normierung und ähnliche Sachen mitzudenken und auch da Expertisen auszutauschen. Absolut. Und das ist natürlich auch wichtig für die Hersteller, weil das gerade Normierung, was kann ich transportieren, welches Fahrrad kann das auch noch? Und wenn ich das eine Rad habe, was die Breite hat, um was zu transportieren, kann das nächste Fahrrad das dann auch, wenn ich den Typ wechsle, das ist jetzt immer im LKW, in der Branche sind die ganz oft die Auflieger gleich groß und das ist bei den Lasträdern vielleicht noch nicht so. Da hat so jeder seine eigenen Formate manchmal.
In diesem Transportbereich habt ihr wie viele Hersteller ungefähr?
Grundsätzlich, also wir haben ja vor 3 Jahren dann hier diesen Mobility Hub eröffnet, in dem wir sitzen, wo wir viele Räder präsentieren, aber wir haben an die 25 bis 30 Marken, die auch gewerbliche Lastenräder anbieten. Das sind wirklich von kleinen Fahrzeugen bis hin zu 4000 Liter Volumen Anhängern. Mhm. Die halt einfach auch mit vierrädrigen Maschinen und Zugmaschinen oder da ist schon die Bandbreite sehr groß. Sowas wie die Uno. Fovac, Semi das Antrik, das sind halt Modelle, die zum Beispiel jetzt einfach in der Logistik auch eingesetzt werden. Und Hermes ist dann im Prinzip jemand, der das in vielen Städten halt einfach die Herausforderung hat. Immer mehr Pakete, das Paketvolumen nimmt zu. Ich habe die CO2-Ziele, Klimaanpassung, all das möchte man in dem Unternehmen umsetzen, auch wirklich da wirklich einen Beitrag leisten und muss die Flotte umbauen. Und dann ist das natürlich ein Hilfsmittel, weil ich halt, ich habe in Teilen mit einem Semi-Anhänger und einem Vorwagen in der Zugmaschine, habe ich einfach oder auch mit einem Antrag kann ich teilweise die Paketvolumina abdecken, die andere in der gleichen Tageszeit auch mit einem klassischen Transporter ausliefern. Ich komme besser an die Haushalte ran. Ich kann ganz einfach Stop and Go fahren und kriege auch die Logistikketten, die Wege zu meinem Depot ganz gut organisiert, sodass das halt einfach ein Thema ist, wo Hermes sagt, so zunehmend immer mehr Städte. Also wir arbeiten in Leipzig, in Dresden, in Magdeburg, in Berlin, in Köln, also in vielen Räumen, wo dann einfach diese Fahrzeuge im Einsatz sind. Und das sind ja auch immer viele Strukturen hinter Hermes. Das sind Subunternehmen, die dann arbeiten, dafür arbeiten. Das sind dann die ganzen Themen von Finanzierung und Förderung und Leasing und Mietkauf, die dann wichtig sind, also wie ich das umsetzen kann. Das ist so ein Klassiker einfach. Und Logistik ist, glaube ich, für viele auch einfach zu erkennen. Also sehen die Fahrzeuge auch im Straßenraum zunehmend und nicht nur in Berlin. Das Thema Reinigung ist ein sehr schöner Fall, der irgendwann auf uns zugekommen ist, weil einfach im Prinzip große Alpha 24, ein großes Berliner Unternehmen, die in vielen Freizeitressorts aktiv sind, unter anderem, also die machen Regierungsgebäude, die machen große Bürogebäude, also klassische Gebäudereinigung, Hotelreinigung, also wirklich sehr viele unterschiedliche Arbeitsfelder, hatten den Fall des Tropical Islands. Also Tropical Islands gehört, kennen viele, ist diese alte Traglufthalle, wo es das Luftschiff in der Nachwendezeit mit viel, also es sollte ein großes Projekt, Wiederaufbauprojekt Ost, mit vielen Mitteln ist diese Halle entstanden. Dann stand die irgendwann leer, weil das Ganze nicht funktioniert hat. Mit dem Cargolifter, genau so hieß das Projekt. Und dann ist dieses Tropical Island da eingezogen, also ein Bade-Freizeitlandschaft, die immer mehr gewachsen ist in den letzten Jahren, hat, ich glaube, über 150 Ferienwohnungen draußen, also einzelne Häuser, gehört damit zu den 10, 15 größten Hotelbetrieben Deutschlands, einfach was nur die Betten und die Übernachtungszahlen angeht. Ich war lange als Stadtplaner total skeptisch, habe das überhaupt nicht unterstützt, dieses Projekt, habe dann immer so durch die Eingangstür reingeguckt und gedacht, nee, finde ich doof. Man muss aber ehrlich sein, dass die da ist viel öffentliches Geld geflossen. Es sind aber auch unheimlich viele Arbeitsplätze in den letzten 15, 20 Jahren dort entstanden. Es sind halt eine unheimliche Anziehungskraft nach wie vor. Es ist wirklich eine hohe Auslastung. Und es sind viele Beschäftigte dort gesichert, Arbeitsplätze. Also dass es auch wirklich Untersuchungen gibt, die sagen, ja, das ist ein lohnendes Invest der öffentlichen Hand gewesen. Und die haben im Prinzip diese 150 Ferienwohnungen.
Man muss vielleicht nicht dann extra nach Mallorca fliegen. Das muss man ja auch.
Man kann auch einfach mal einen Tag oder ein Wochenende dorthin. Und es ist wirklich,
oder eine Woche.
Also es ist Spaß. Eine Woche will ich es nicht aushalten. aber dann war das... ja, das war halt, die Idee war natürlich zu sagen, wie kann man diese 150 Wohnungen und Häuser reinigen? Und das haben die halt mit herkömmlichen Fahrzeugen gemacht. Das heißt, stop, go, Motor an, Motor aus und dann immer wieder nur 50 Meter weiterfahren, wieder rein, reinigen, dreckige Wäsche raus, weiterfahren. Und das ist halt ökologisch Quatsch, das ist auch wirtschaftlich nicht sinnvoll und deswegen war so die Idee zu sagen, können nicht Lastenräder auch das Ganze übernehmen. Und damit ist es angefangen. Wir haben dann daraus ein Projekt gemacht, das heißt Lastenfahrräder, die einen eigenen Reinigungsaufbau kriegen. Das heißt also im Prinzip einen klassischen wie Leder-Reinigungsaufbau, den man kennt aus der Reinigung von allen möglichen größeren Produkten oder selbst aus dem Haushalt.
Und der Aufbau kommt von wem? Habt ihr den mitentwickelt oder kam der von den
Marken? Das war eine Mischung. Also es gibt im Prinzip das eine, okay. Wir brauchen einmal ein Fahrrad. Das ist eine Frage, also was ist das richtige Lastenrad? Das ist die Frage 1 gewesen. Dazu brauchen wir einen Reinigungsaufbau, der halt im Prinzip alles das mitbringt, was man braucht. Also Volumen, um die dreckige Wäsche zu verstauen. Dann halt natürlich die Reinigungsgeräte zu montieren, den Staubsauger, all diese Dinge. Muss auch reinpassen. Und dann braucht es im Idealfall auf dem Lastenrad den passenden Platz, dass man das alles unterkriegt. Und dann muss das Ganze natürlich in einem finanziellen Rahmen so darstellbar sein, dass es funktioniert wirtschaftlich. Mhm. Das waren die Ursprungsanforderungen. Und wir haben dann im Prinzip eine Mischung hinbekommen. Das heißt, wir haben das passende Lastenrad gefunden, den passenden Aufbau von im Prinzip einem Reinigungsunternehmen, also einem Reinigungshersteller, und haben einen eigenen Umbau für die Box uns überlegt, der halt die Arbeitsabläufe zu den Arbeitsabläufen passt und gleichzeitig im Prinzip zu dem Fahrrad passt. Und so, das war so die Lösung. Und das Fahrrad fährt jetzt, ich glaube, in 45-facher Stückzahl an dem Standort rum und reinigt halt tagtäglich die Ferienhäuser. Und das hat so funktioniert, dass das halt auch mittlerweile auch an anderen Standorten, weil das Thema Freizeitressort ist natürlich was, es ist halt eine eigene, ist eine Riesenbranche. Es gibt unheimlich viele Standorte in Deutschland, Freizeitparks und Centerparks und ich weiß nicht was, wo eine ähnliche Struktur ist, die sehr flächenintensiv plus halt einfach Reinigungserfordernis. Und dafür ist es halt perfekt gemacht. Kostengünstig.
Geht ihr dann diese Unternehmen an? Also proaktiv oder kommen die jetzt zu euch oder wie entwickelt sich bei euch dieses Geschäftsfeld?
Das ist natürlich dann, ist immer eine Mischung. Wir sprechen dann halt auch entweder mit dem gleichen Unternehmen, wenn es um andere Standorte geht und versuchen dann auch da eine Lösung zu finden oder sprechen halt auch mit anderen Betreibern, weil das ist ja auch alles in diesen Größenordnungen. Oft ist es, da arbeitet nicht immer ein Unternehmen, das ist Geschäft über Jahre, Wettbewerb ist sehr hart, also da werden auch natürlich irgendwie Lizenzen für ein paar Jahre vergeben, dann kommt wieder jemand Neues, also das ist schon immer alles sehr hart gerechnet. Deswegen ist auch da mal das Förderthema sehr relevant gewesen, dass man einfach sagte, okay, es gibt eine Förderung für gewerbliche Lastenräder und oder für den gewerblichen Einsatz von Lastenrädern und das war natürlich ein super Beispiel dafür, dass man halt irgendwie 35 Räder für jedes Rad eine 25% Förderung bekommt, weil das einfach ein klassischer Einsatz ist, für den das Programm auch aufgesetzt ist. Mhm. Das ist dann so ein zweiter Fall. Und ein dritter Fall ist, sag ich mal, das Zeitungslogistik. Ist auch ein Klassiker. Also wir arbeiten mit einem Berliner Zeitungslogistiker, die halt nachts werden Zeitungen natürlich, also erstmal die gute Nachricht, es werden noch Zeitungen gelesen. Und die zweite gute Nachricht, auch noch
zumindest
Printprodukte
ausgetragen, ja.
Und ausgetragen. Und es sind ja nicht nur Zeitungen, es sind ja auch die Sportmagazine, alles Mögliche an Zeitungen, Zeitschriften, Werbeprospekten, die tagtäglich verteilt werden. Da sind wir wieder bei dem Thema Fläche in der Stadt. Das kann ich mit großen Fahrzeugen, das kann ich, und auch das machen Anbieter. Und wir arbeiten hier mit einem Anbieter zusammen, der halt dabei ist, auch seine Flotte umzubauen und in diesem Jahr dann 55 Lastenräder mit einem speziellen Aufbau von uns bezogen hat, um halt diese nächtliche Logistik eben auch effizienter, nachhaltiger umzubauen. Und da war eine ähnliche Herausforderung. Ich brauche das richtige Fahrzeug, ich brauche den dafür spezialisierten Aufbau. Also wir haben dafür extra einen Aufbau entwickelt, der halt abschließbar ist, wenn er runterfällt. Ich kann, dass ich also ihn nicht wieder aufmachen kann direkt. Das heißt, ich habe ja in jedem Fahrzeug Schlüssel, um an jedes Haus ranzukommen. Also das muss alles sicher sein. Und diese Anforderungen nehmen wir dann immer auf. Und das zeigt so ein bisschen die Komplexität in dem gewerblichen Bereich. Das ist nicht einfach nur, ich brauche ein Fahrrad, Gurte und irgendwie links und rechts muss sicher sein. Bremse wäre auch gut. Sondern es sind natürlich wesentlich speziellere Anforderungen, bis hin zum Branding, bis hin zum Einsatz, Logistik, wo stehen Fahrzeuge dann nachts, wenn sie nicht, oder tagsüber, wenn sie nicht im Einsatz sind. Also all diese Dinge kommen dann bei diesen Unternehmen nochmal dazu, plus halt auch Schulungen, dass der die Entscheidung trifft, Gewerbe oder Lastenräder gewerblich einzusetzen, ist nicht unbedingt immer der es fährt. Das heißt, also ich sage mal, das muss ja beiden, also das ist schön, dass einer das entscheidet, wenn er aber seine Mitarbeiter da nicht hinbekommt, dass die das Fahrzeug fahren wollen, bringt mir der Ansatz nichts, sondern ich muss an beiden Stellen ansetzen. Ich muss natürlich auch den Mitarbeiter dahin bringen, dass er das vielleicht probiert und testet und nicht gleich sagt, wieso, was mache ich bei Regen? Sag ich ja, es regnet ein paar Tage im Jahr, das ist richtig, das ist nicht immer das richtige Fahrzeug, nicht jeden Tag, aber du bist, wenn du mit einem klassischen Fahrzeug unterwegs bist, bist du 5 Tage in der Woche im Stau. Jede Woche. Und das unabhängig vom Wetter. Und die Tage, an denen es stark regnet, an denen es super viel geschneit hat, die sind echt überschaubar. Oder im Verhältnis überschaubar. Und dann gibt es auch manchmal dann die Lösung, ja, dann ist dann an dem Tag vielleicht das Lastenrad nicht die Lösung. Das ist ja auch okay. Also da, auch da hilft oft der Mix mit anderen Fahrzeugen.
Ja, so, also mega komplex, aber auch mega spannend, oder? Also ich finde auch eine spannende Aufgabe. Es ist so eine Mischung zwischen fast schon Fuhrparkmanagement. Ihr müsst ja auch die Servicequalität irgendwie zusichern, bis hin zu Produktentwicklung.
Genau, also klar, du musst natürlich Service, also du musst auch dann, wenn das Fahrzeug ausfällt, musst du gucken, dass du innerhalb von 24, 48 Stunden Service garantierst oder hinbekommst. Also, das kannst du nicht immer hinbekommen, aber du brauchst auf jeden Fall ein Servicekonzept. Das wird auch verlangt. Du brauchst auch Rechtsbeistand, um einfach Verträge zu erarbeiten, um halt solche, also das sind ganz andere Themen, die du mit denen vereinbaren musst.
Ja, gibt es denn da auch Geschäftsbereiche, die ihr komplett neu aufrollt, wo ihr denkt, da wäre Potenzial, aber die Unternehmen haben diese Vision noch gar nicht und wie könnte man das angehen? Oder ist das bei euch, wir haben jetzt genug Arbeit aktuell und versuchen, die Menschen zu bedienen, beziehungsweise Unternehmen, Konzerne, die wir hier haben.
Ja, also natürlich ist so, also jedes dieser Geschäftsfelder ist noch lange nicht, glaube ich, das, was die klassische Fahrradbranche ist, vielleicht hat stärker gerade mit den Herausforderungen aktuell zu kämpfen, als vielleicht der Lastenradbereich. Dem geht es da vielleicht in der Summe noch besser, weil einfach da noch zum einen natürlich kämpfen viele Leute mit den steigenden Preisen der Lastenräder. Wir haben aber immer noch, glaube ich, einen Anteil an Lastenrädern auf der Straße, der noch Potenzial nach oben hat. Das heißt, es gibt vielleicht auch immer noch Leute, die einfach mehr Leute, die auch noch auf Lastenrad umsteigen. Also dass dieser Markt noch nicht so vielleicht am Kämpfen ist, wie er zukünftig noch mehr kämpfen wird aufgrund von vielen anderen Herausforderungen. Ich glaube, dass es ja durchaus einige Themen gibt. Das Unternehmensfeld ist, glaube ich, noch lange nicht angekommen. Also wir machen das zwar jetzt schon intensiv in Berlin und auch in ich sag mal, deutschlandweit, aber vielleicht vor allem im nördliches Weißwurst-Äquators oder wie man es sagen möchte. Es gibt aber nicht in Deutschland nicht viele, die das machen bisher. Es gibt wenige, 2, 3, die in dem Themenfeld so aktiv sind wie wir, wenn es hochkommt. Und gleichzeitig ist auch dieser Bereich Planung ein Bereich, der, glaube ich, noch ein großes Potenzial hat. Also in der Immobilienbranche ist ein großer Wandel. Es wird immer noch gebaut. Und wenn gebaut wird, gibt es immer noch Städte, wo ich Stellplatzsatzungen habe, wo ich einen hohen Anforderungen habe. Und die sagen, 200 Menschen sollen da wohnen, musste 100 Autos Stellplätze nachweisen. Absolut nicht mehr zeitgemäß. Aber auch da natürlich der Kommune oder dem Projektentwickler zu helfen und zu sagen, was ist denn die Lösung? Weil viele Projektentwickler und Planer, Architekten überhaupt nicht wissen, was es gibt an Produkten und was sie auch berücksichtigen müssen, wenn sie Lastenräder integrieren, Schleppkurven. Mhm. Ich kann kein Lastenrad in einen klassischen Fahrradkeller bringen. Ich komme nicht um die Ecke, Fahrstuhl ist zu klein.
Was braucht es da? Braucht es da so, also wenn ihr guerillamäßig unterwegs seid bei den Hundefriseuren in Berlin, kann man nicht auch guerillamäßig mal Architekten, die im städtischen Raum unterwegs sind, angehen und sagen, wir leisten hier Aufklärungsarbeit. Was könnte die Industrie hier leisten?
Also kann man definitiv, aber ich habe das vor 5 Jahren gemacht. Ich bin auf die Immobilienmesse gegangen in Berlin und habe die alle angequatscht und habe denen das gesagt, was man machen könnte und sollte. Und da war noch aus meiner Sicht der Punkt, dass die alle gesagt haben, warum sollen wir uns denn noch irgendwas Zusätzliches aufhalsen? Ich kann jeden Preis aufrufen. Ich kriege das eh verkauft. Das hat die alle nicht interessiert. Das ist jetzt vielleicht über die Jahre hat sich das verändert, weil auch erstmal der Boom nicht mehr in der Intensität da ist. Vielleicht aber auch, weil in einigen Städten halt auch wirklich ein Umdenken von städtischer Seite, Verwaltung und Politik da ist, zu sagen, wir müssen auch konzeptionell daran und das verändern. Es gibt immer mehr Quartiere, wo halt einfach auf andere Konzepte gesetzt wird und man nach Lösungen fragt. Und wir wollen ja gar nicht. Es gibt einfach auch unendlich viele sehr gute Verkehrsplaner. Da wollen wir gar nicht irgendwie angreifen. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Es ist eher so, mir geht es ja wirklich um die Umsetzung. Also ich möchte da anpacken, wo jemand jetzt so weit ist, dass er sagt, ich will das umsetzen. Ich brauche jetzt eine Lösung, wie ich in meinem Gebäude das mache und mit welchen Produkten und mit welcher Infrastruktur und Ladeinfrastruktur und das machen. Da will ich ansetzen und nicht die Ebene Menschen, davor, die dass ich das alles aufschreibe. Das können andere machen. Das,
ja. Ja, sehr, sehr spannend. Also ich spüre viel Potenzial. Ich spüre einen gewissen Expansionsdrang bei euch. Vielleicht müsst ihr auch mit anderen kooperieren. 18 Leute, mal schauen, wie viel es nächstes Jahr sind. Was erwartest du denn generell so in den kommenden Jahren, was die Stadtentwicklung generell anbelangt? Du hast so einen großen Einblick. Ich weiß, jede Stadt ist individuell zu betrachten, aber so ein Grundgefühl, wohin bewegen wir uns, ist es der richtige Weg, außer dass es ein bisschen zu langsam uns allen geht. Wie wird sich die Mobilität speziell im urbanen Raum verändern in den kommenden Jahren? Gar nicht zu weit voraus.
Also ich bin ein bisschen skeptisch, was die Teilen, die politischen Prozesse angeht, aber ich glaube einfach, dass die Entwicklung die industriellen Entwicklungen, die Produktentwicklung so schnell ist und so vielfältig ist und so attraktiv ist, dass sie einfach von sich aus den Kunden dazu bringt, Mobilität zu verändern. Ich glaube einfach, dass egal wie viele Leute gegen das Lastenrad sind, egal wie viele Leute gegen die E-Mobilität sind, das ist einfach attraktive Mobilität und die Leute werden das einfach mehr und mehr wertschätzen und werden das mehr und mehr nutzen und das führt hoffentlich einfach dazu, dass es einfach den positiven Wandel zu ruhigeren Städten, auch einfach weniger abgasbelasteten Städten bringt und ich einfach da mehr und mehr einfach in die richtige Richtung komme. Und ich glaube, das Gleiche ist Infrastrukturveränderung. Wenn ich mir das in Berlin anschaue, sind so viele Brücken, die zu sanieren sind, die zu erneuern sind, all diese Dinge, man kommt nicht hinterher und das führt dazu, dass die Straßen immer mehr verstopft sind. Das führt dann, das ist vielleicht das beste Lastenradförderprogramm, was man auflegen kann, indem man leider so langsam und so eine große Aufgabe vor sich hat und das vielleicht auch lange nicht auf dem Fokus hatte. Und deswegen glaube ich, dass ich hoffe vor allem darauf, dass wir uns da mehr und mehr in die richtige Richtung bewegen, wie das unsere europäischen Nachbarn teilweise machen. Also ich, wie gesagt, war ja in Dänemark gerade und wenn man in Kopenhagen ist, wenn man in Aarhus ist, in Aalborg ist, das sind Städte, das ist so eine Lebensqualität, die sehen so modern aus, die wirken so modern und da müssen wir hinkommen und da hoffe ich, dass wir auch einfach, freue ich mich am Ende über jeden Kilometer Radweg, der gebaut wird, auch wenn viele behaupten, das ist alles viel zu langsam, ja, es ist zu langsam, aber ich hoffe einfach, dass da einfach ein Ansatz ist, dass wir da Stück für Stück in Deutschland halt vorangehen. Muss ich auch mit leben. Ich möchte gar nicht immer mich nur darüber aufregen, weil ich finde es schöner, einfach zu sehen, dass im positiven Sinne ich immer wieder Menschen treffe, die das machen wollen und auch das tun tagtäglich. Und darüber freue ich mich eher, als mich immer nur darüber aufregen, dass es eben nicht schnell genug geht.
Ich begegne auch sehr vielen davon. Und ich saß vor wenigen Stunden auf dem Fahrrad von der IAA heimradelnd auf einem unfassbar schönen, breiten Fahrradweg, den es letztes Jahr noch nicht gab. Und über den ich mich jedes Mal so freue, wenn ich den entlang fahre, dass ich Spotify anmache, Musik reinlege und den sehr, sehr bewusst auch mit einem Soundtrack unterlege. Andreas, vielen, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Highly appreciated. Gerade die Einblicke auch in die unterschiedlichen Felder und wie du das Ganze, wie ihr das Ganze hier aufgebaut hast. Also es gibt mir wirklich das Gefühl, dass sehr viel gehen kann. Ja, also talking about, was wir gerade hatten, von Bewegen. Und es funktioniert natürlich auch. Vielen Dank allen Zuhörenden. Ihr seid die schönste Zuhörerschaft überhaupt, auch wenn ich euch nie sehe, aber das ist so. Shoutout an Dirk und Kathleen für das Feedback. Wirklich an alle, meldet euch anytime mit anything, was euch bewegt und nehmt fleißig das Rad. Bis in 2 Wochen. Adieu.
Ciao, ciao.